Danke, Herr Jesus Christus, für den Thomas. Danke, dass du zu ihm gesprochen hast in der Vorbereitung. Danke, dass du ihm etwas aufs Herz gelegt hast, was er jetzt weitergeben soll an uns. Und wir bitten dich, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst, dass du ihn leitest und führst. Und wir bitten dich für uns, dass du uns die Ohren und Herzen öffnest, dass wir dein Wort empfangen können. Amen.
Amen. Danke. Guten Morgen. So schön, mal wieder auf einer Bühne stehen zu dürfen und in die Augen der Menschen zu schauen, die Gott ausgewählt hat, die er liebt. Das ist natürlich bei allen Menschen der Fall. Aber das Schöne ist ja, dass ihr es erkannt habt. Ja, zum hoffe jeder von euch. Und das ist einfach herrlich, auch alte, bekannte Freunde, Geschwister im Herrn zu sehen, wo man sagt, sehr schön, dass man sich schon kennt. Und wer mich kennt, da hätte jetzt auch beinahe gesagt, der weiß, ich habe einen Vogel. Aber ich fand's nett, ja, ist einfach schön, wenn man so ein bisschen humorvoll auch in den Gottesdienst starten darf. Ich bin Pastor in Altötting gewesen vor einiger Zeit, das ist schon länger her inzwischen, einige Jahre, und daher kennen mich auch einige. Ich bin dann zwischendurch im Allgäu auch als Pastor gewesen und momentan mache ich das, was euer Pastor vor seiner Arbeit als Pastor gemacht hat. Ich arbeite als Physiotherapeut. Das sind ja nun manchmal auch verschlungene Wege, die man so geht, und kann sich natürlich fragen, wie hängt das alles so zusammen, wie entsteht sowas? Ich habe mich schon damals gefragt, weil ich auch viel ehrenamtlich gearbeitet habe. Es ist ja nicht immer so leicht, in Freikirchen auch eine Vollzeitstelle zu bekommen. Man hatte viele, oft Umzüge, dann sind Umzüge teuer und wie macht man das? Und dann habe ich schon mal überlegt, kann ich das nebenberuflich machen? Also nebenberuflich mich ausbilden lassen als Physiotherapeut und dann noch ein zweites Standbein so, ja. Ist das eine Art, wie Gott mich vielleicht auch versorgen möchte? Und das Interessante ist, das geht gar nicht, sich nebenberuflich als Physiotherapeut ausbilden zu lassen. Das ist nämlich auch eine ziemlich harte Ausbildung. 3 Jahre, 8 Wochen dann am Schluss Examensprüfung am Stück immer wieder. Prüfung, 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 Prüfung. Alles, was man in den 3 Jahren gelernt hat. Also wer da schon eine Ausbildung durchlaufen hat, der weiß, das kann schwierig werden. Und man ist froh, wenn man das dann irgendwann hinter sich hat. Man kriegt so einen kleinen Vorgeschmack vielleicht auf das, was auch Hölle auf Erden sein kann. Ja, wenn das so durchläuft. Also es sah dann immer so aus, ich bin jeden Morgen mit dem Zug 1,5 Stunden unterwegs gewesen, eigentlich bis ich an der Berufsfachschule war. Ich habe da meine Prüfung abgeleistet. Ich habe im Zug morgens noch wiederholt und wiederholt, dass man dann, das ist einfach so viel Stoff, dass man es drauf hat. Dann sitzt man da, hat seine Prüfung, fährt nach Hause. Im Zug lernt man wieder gleich für den nächsten Tag, weil man ja da mehrere Prüfungen hat. Dann kommt man nach Hause, dann sitzt man sich an den Schreibtisch, dann lernt man da. Und bis man nicht mehr sitzen kann, dann stellt man sich irgendwo hin, sucht sich einen Standplatz, liest da weiter und lernt, bis man nicht mehr stehen kann. Dann setzt man sich wieder hin und abends fällt man müde ins Bett, weil am nächsten Tag wieder die nächsten Prüfungen sind. Und das 8 Wochen am Stück, da ist man dann schon froh, wenn das irgendwann rum ist. Jetzt arbeite ich seit einem halben Jahr fast als Physiotherapeut. Und das ist auch sehr spannend. Also man kommt nochmal in ein ganz anderes Fahrwasser rein. Man hat natürlich sehr viel mit den Nöten und Problemen der Menschen zu tun. Ist nochmal hautnah dran, betet im Stillen dann um Heilung und ist manchmal auch ganz spannend, wenn dann Dinge passieren. Ich darf natürlich nicht so offiziell irgendwie für einen Glauben werben oder für Gott, aber man merkt schon auch, dass Gott diese Menschen lieb hat und dass er was auf dem Herzen hat für sie, und das ist einfach spannend. Ich finde, es gibt ja 2 wichtige Tage, also 2 besonders wichtige Tage in unserem Leben. Der erste ist, wenn wir geboren werden. Ja? So, das ist so erstmal das herausragendste Ereignis, ne? Das erste, womit wir in die Welt kommen. Wir werden geboren. Der zweite wichtige Tag ist eigentlich der, wenn du herausfindest, wofür du geboren wurdest. Was für einen Zweck du in Gottes Plan hast, was er mit dir vorhat. Und das ist auch ein ganz herrlicher Tag. Es ist so wie so ein 2. Geburtstag eigentlich, ja. Und ich glaube, dass Gott mit jedem Einzelnen von euch etwas Wunderbares vorhat. Jetzt magst du ja große Reden und so, was magst du mir da erzählen? Du bist selber ja gerade nicht mehr als Pastor so aktiv, nur ab und an Predigtdienste und so. Nein, ich glaube, das ist wirklich so, dass Gott mit jedem Einzelnen von uns etwas Wunderbares vorhat. Und er hat viel Potenzial in jeden Einzelnen von uns hineingelegt. Und manche haben da wirklich so einen Blick für, oh, was habe ich für Stärken, was habe ich für Talente. Ich bin ja so... Also ich bin echt so gesegnet vom Herrn und ich kann so viel und ich bewege sie. Und andere haben eher so diesen anderen Blick. Ich, also wenn ich mich mit den anderen vergleiche, ich weiß nicht so recht, so viel kann ich nicht und ich wäre ja auch gern mehr so wie der oder wie die und ich hätte auch gern mehr Begabung. Ich glaube, es gibt diesen besonderen Punkt, wo dir klar wird, Gott hat etwas mit mir vor. Und ich hoffe, dass den jeder von euch auch für sich entdeckt. Ich glaube, Gott will dich herausfordern, auch in diesem Jahr, will dir noch mehr aufs Herz legen, will noch mehr mit dir bewegen in dieser Welt. Und ich habe einen besonderen Menschen gefunden in der Bibel, der ist Gott sehr wichtig, dass wir uns mit dem beschäftigen. Und zwar, wenn du deine Bibel nimmst, manche haben ja inzwischen eine App auf dem Smartphone, aber es empfiehlt sich immer mal reinzulesen, mitzulesen, auch zu prüfen, was steht da drinne. Und ich habe aus dem ersten Buch Mose, Genesis, im 37. Kapitel, habe ich einen Abschnitt, den ich gerne mit euch teilen möchte. Es geht da um den Josef, der ist ein Sohn von Jakob. Und interessant ist, diesem Josef sind 13 Kapitel im ersten Buch Mose gewidmet. Wenn du mal überlegst, als es um die Schöpfung ging, da wo Gott die Welt ins Leben rief, das sind gerade mal 2 Kapitel. 13 Kapitel, dieser Josef kriegt die meiste Zeit im ersten Buch Mose gewidmet. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass Gott etwas zu sagen hat durch diesen Menschen. Dass wir anhand der Geschichte, anhand von Menschen sehen, was Gott eigentlich tut und wie das so funktioniert. Jakob, heißt es dort ab Vers 1, aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Und dann kommt ein Doppelpunkt, Josef war 17 Jahre alt. Ist auch nett, oder? Das ist die Geschichte Jakobs, es geht um Josef. Komisch. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Bibelkenner und diejenigen, die in Morallehre gefestigt sind, wissen, oha, 2 Frauen? Was heißt da 2 Frauen? Wer die Geschichte kennt, der weiß ja, Jakob hatte nicht nur 2 Frauen, der hatte auch noch 2 Mägde. Mit denen hatte er auch noch Kinder. Ja, insgesamt 13 Kinder. Ja, der ist ja so ein bisschen aufs Glatteis geführt worden von seinem Schwiegervater. Ne? Hatte sich so verliebt in so ein hübsches Mädel und hat gedacht, die muss ich haben. Und hat dann mit dem Vater ausgehandelt, okay, wenn du 7 Jahre für mich arbeitest, hat er gesagt, dann kriegst du meine Tochter. Da hat er 7 Jahre für den gearbeitet. So, ja, und dann hat er die falsche Tochter angedreht bekommen, sozusagen. Die ältere, die fand er nicht so schön, die fand er nicht so nett, da hat er ja nicht so den Draht zu. 7 Jahre gearbeitet und dann, na gut, dann nehme ich die halt. Bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, aber kann ich dann die andere auch noch kriegen? Ja, 7 Jahre arbeiten. Hat er 7 Jahre investiert, hat er seine Frau endlich, die er liebte, gekriegt, Rahel. Und dann hat er aber auch noch 2 Mägde gehabt, mit denen hat er auch noch jeweils 2 Kinder gehabt. Also insgesamt 12 Söhne und eine Tochter. Wahnsinn, oder? Das sind Familienverhältnisse. Da können wir uns auch nur umschauen. Was ist denn da los? Ja, also dann, wenn du dann weißt, dass aus diesen 12 Söhnen die 12 Stämme Israels hervorgehen, dass sich da Gottes Heilsplan ereignet und all die Irrung und Wirrung vorher mit Jakob, wie er seinen Bruder betrogen hat ums Erstgeburtsrecht und. Also das sind Startbedingungen, wo man sich echt mal wundern muss, was läuft denn eigentlich? Und ich glaube, es gibt 2 Aspekte, die wir bei Gott nicht vergessen dürfen. Das eine, das lieben wir. So von Kraft zu Kraft gehen, Wunder erleben und sagen, boah, das baut mich auf. Wir beten, es passiert was. Und das andere ist die unsichtbare Hand Gottes, wie er im Hintergrund arbeitet, wirkt, ja, wie seine Fürsorge sich im Hintergrund ereignet und wir gar nichts mitkriegen davon. Wir hätten ja immer gern, wenn wir ein Problem haben, sofort ein Wunder und die Lösung. Das andere ist viel schwieriger, manchmal auszuhalten, zu sehen, hey, das passiert nicht jedes Mal so. Es gibt Dinge, die tut Gott im Hintergrund. Da hat er viel Größeres im Sinn als unsere aktuelle Not gerade. Und das sehen wir sehr, sehr stark bei Josef. Ja. Wir können vieles von dem, was wir so an theologischen Dingen lesen in der Bibel, können wir alles verstehen, aber begreifen tun wir es erst, wenn es sich im Leben ereignet, oder? Wenn wir sehen, oh, das ist ganz anders, als wir es gedacht haben. Auch als ich die Predigt vorbereitet habe, ich hatte das viel früher schon auf dem Herzen, diese Stelle, und dann ist das manchmal so wie mit Prophetie, du verstehst gar nicht, was Gott alles damit vorhat. Und dann hast du irgendeine Meinung, so müsste das aussehen, und dann erfährst du so nachher, nee, das hat Gott zwar richtig mir schon aufs Herz gelegt oder jemand aufs Herz gelegt, aber er hat es ganz anders gemeint, als ich es verstanden habe. Und wenn du dann siehst, dass er hier eine Bestimmung hat, eine Berufung hat für Josef und was dann alles passiert, also das ist schon mal spannend, das auch nochmal nachzulesen, diese 13 Kapitel kann ich mal sehr empfehlen. Also Jakob, ja, er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas der Josef, den Frauen seines Vaters. Und dann passiert ja Folgendes, da steht, Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Ein netter Charakterzug von ihm, oder? Das heißt, Da haben die Brüder geflucht, betrogen, die waren, also wenn man dann so liest, was die alles angestellt haben, da hat sogar einer Mord oder die haben gemordet, die haben alles Mögliche gemacht und der Herr hat das so mitgekriegt und oh Vater, warte mal, hast du schon gehört, was mein Bruder da sowieso wie, der hat, also geht gar nicht. Ja, und der hat dann gepetzt. Was für ein netter Charakterzug, muss man schon sagen. Und da heißt es, Israel, also das ist der andere Name für Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihn einen bunten Leibrock machen lassen, also Designerklamotten, so das Beste damals auf dem Markt. Ja. Warum hatte der ihn lieber? Na gut, er hatte natürlich schon vorher Kinder mit der ersten Frau, aber eigentlich hatte er Rahel geliebt und dann hatte er endlich mit Rahel Kinder. Und der Jüngste war eben Josef, ja, das Nesthäkchen. Und er war ganz begeistert und er hat ihn lieb und er macht ihm diese extra Klamotten, im hebräischen Text heißt es mit langen Ärmeln. Das heißt, der muss nicht mit aufs Feld und ackern. Der ist was Besonderes, der hat das noch so richtig rausgestellt, auch gegenüber seinen Geschwistern. Du kannst dir vorstellen, was das in so einer Familie auslöst. Ne? Ist ja sowieso schon nicht so einfach mit mehreren Frauen, mehreren Kindern, so Stiefbruder, wie wird das werden? Und dann wird dieser Kleinste, wird so bevorzugt behandelt. Und das heißt ja hier auch in Vers 4, als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum, jetzt geht's weiter, und er verkündete ihn seinen Brüdern. Und da hassten sie ihn noch mehr. Jetzt überleg dir das mal, deine Brüder können dich eh schon nicht leiden. Und dann kommst du und, ey, ich habe was geträumt, Gott hat mir da was aufs Herz gelegt. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Schöner Traum, oder? Mein Gottes Träume oder das, was er dir so aufs Herz legt, das kann manchmal ganz schön ein klares Bild geben. Und die haben das auch sofort verstanden, ne? Hoi, da war was los, ne? Die sagten dann, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Und darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Ja, das ist auch eine gute Voraussetzung, ne? Wenn du dann was von Gott aufs Herz gelegt kriegst und dann so, hör mal, ich habe da was geträumt und ich weiß ja nicht, wie er auf die Idee kam, denen das jetzt so zu erzählen, aber er hatte noch einen anderen Traum und den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und als aber das seinen Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Der hat eigentlich nichts dazugelernt, oder? Jetzt bist du da unterwegs und du merkst, deine Brüder, die hassen dich irgendwie. Ja? Und die haben nicht mal mehr Bock, dich zu grüßen. Ja? Die behandeln dich wie Luft. Und dann erzählst du ihnen so einen Traum, hey, hör mal, ich habe geträumt, ihr beugt euch alle nieder vor mir, ihr schaut auf zu mir. Ja? Also, da kannst du dir vorstellen, was da los ist. Die anderen waren größer und stärker, ne? Die hatten auch schon mehr Erfahrung. Die wussten schon, wie man dann jemanden mobben kann und fertig machen kann. Die haben ihn gehasst. Und dann passiert Folgendes. Er wird nach Sichem geschickt. Er wird da zu seinen Brüdern geschickt von seinem Vater. Der kriegt offensichtlich gar nicht viel mit von diesem ganzen Mobbing und von diesem ganzen Szenario oder will es nicht wahrhaben. Jedenfalls schickt er ihn hinterher, um zu sehen, wie es ihnen geht. Und er sucht sie. Findet sie nicht direkt, ein Mann hilft ihm weiter, wo er sie suchen kann und von Weitem sehen sie ihn schon kommen und sie beschließen, ihn umzubringen. So waren die Verhältnisse in dieser Familie und jetzt magst du dich fragen, was hat Gott denn mit mir vor? Ja, der Evangelist Moody hat einmal gesagt, wenn Gott mit jemand etwas Großes vorhat, dann zerbricht er ihn vorher. Ich glaube nicht, dass du da Angst haben musst. Das ist nicht Gottes Plan, dich erstmal vorher fertig zu machen, damit er dann was aus dir machen kann oder so. Sondern ich glaube, das ist einfach der Alltag, in dem wir leben. Das ist diese Herausforderung, in dieser Welt zu leben. Die ist voller Sünde, die ist voller Zerbruch, die ist voller Hass, die ist voller Neid, die ist mit Schwierigkeiten behaftet. Du wirst Herausforderungen auf dem Weg finden. Es ist nicht so, dass immer nur die Sonne scheint. Es regnet auch manchmal. Und es ist eben auch nicht so, dass Gott ständig nur Wunder macht und einen Teppich vor dir ausrollt und die gebratenen Wachteln oder was auch immer fliegen dir in deinen Mund oder die Trauben. So ist es ja nicht. Und ich glaube, das können wir sehr, sehr gut an Josef sehen. Seine Startbedingungen waren, glaube ich, nicht so toll. Er hatte keine Unterstützung, keinen Rückhalt seitens seiner Familie, vielleicht von seinem Vater, ja. Aber wenn so 12 Leute komplett gegen dich sind, ist nicht so einfach. Und dann beschließen sie noch, ihn umzubringen. Die fangen auch noch an, das in die Tat umzusetzen. Als er da kommt, die meisten ja kennen ja, ich nehme an, die meisten kennen diese Geschichte noch, haben die gut im Kopf. Sie werfen ihn in so eine Zisterne, in so einen Brunnen, in so einen ausgetrockneten. Der hätte auch ertrinken können, wenn der voll war, aber es war wohl anscheinend gerade nicht so viel Regen gewesen oder die konnten nicht viel Wasser sammeln, die war vielleicht noch schlammig am Grund, da liegt er jetzt und ist in diesem Brunnen und was wird jetzt aus mir werden? Und die beraten oben, bringen wir ihn nicht um, und einer sagt, nee, vielleicht haben wir mehr davon, wenn wir ihn nicht umbringen, und dann haben wir auch keine Schuld auf uns geladen und vielleicht kriegt das ja doch irgendwie Gott mit oder irgendwer, also sicher ist sicher, bringen wir ihn mal nicht um. Und dann kommt gerade die Sklavenkarawane vorbei und dann sagen sie sich, ja, da können wir doch was draus machen, schlagen wir endlich mal Profit aus ihm, ja, haben wir endlich mal was davon, dass wir einen Bruder haben, können wir den verkaufen. Weißt du, das ist doch super, oder? Gott legt dir einen Traum aufs Herz und du, oh, jetzt geht's los. Ich frage mich, warum hat er denen dann diesen Traum erzählt? Ich glaube, jeder von uns hat tief im Herzen diesen Wunsch, irgendwo dazuzugehören und irgendwo auch anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Und jetzt sagt Gott ihm, ja, die werden sich vor dir niederwerfen. Genial, klasse Gott. Und dann hat er vielleicht gedacht, geht sofort los, oder? Ich erzähle ihnen das, die fallen vor mir nieder, endlich bin ich angekommen. Endlich habe ich meine Träume erreicht, ich bin akzeptiert, ich bin geschätzt, ich bin geliebt, ja? Und ich bin wer? Ich habe was zu sagen. Und dann passiert aber eigentlich genau erstmal das Gegenteil, oder? Das ist ein bisschen hart. Gehst du los? Aber weißt du, ich glaube, Gott macht das, weil er uns kennt. Dass er uns manchmal Dinge aufs Herz legt, wo wir sagen, oh, das ist aber schön für mich. Oh, das streichelt mein Ego, das tut mir gut, das gefällt mir, wenn die Leute so zu mir aufschauen, vielleicht ja, die Berufung zum Pastor, oh, ich darf oben stehen, die Leute schauen tatsächlich zu mir rauf auf die Bühne, das schmeichelt meinem Ego, finde ich gut. Ja. Ich habe das auch immer gerne gehört, wenn die Leute gesagt haben, hey, du hast gut gepredigt oder so. Ja. Das schmeichelt dem Ego, das ist gut. Aha. Ja. Und dann hast du ja so zwei Reaktionen auch bei Pastoren. Ne? Also, ja, ich weiß schon, Gott hat mich begabt. So, das ist logisch, danke. Ja, das ist einfach die starke Begabung, die Gott mir... Ne? Das ist so die eine Richtung. Oder die andere ist, nee, alles der Herr. Nee, so gut war es dann meistens auch nicht. Also so diese zwei Richtungen, die du auch wieder... Das ist beides eigentlich Stolz. Ja. Ich glaube, was ihn auch dazu getrieben hat, diese Träume zu erzählen, war eben dieses Ego, dieser Stolz. Hey, ich will wer sein, ich will was Besseres sein, ich will anerkannt werden. Und dann kommt eben diese Schwierigkeit und dann kommen eigentlich die Probleme. Ich glaube, dass auch der Stolz war, dass er immer erzählt hat, was seine Brüder verbrochen haben, was da nicht so gut gelaufen ist. Ne? Wir können ja für uns selber mal fragen, wo ist eigentlich mein Fokus? Ja? Was das Herzen voll ist, das geht der Mund über. Wovon rede ich eigentlich? Mache ich andere schlecht? Kreide ich ständig irgendwelche Dinge an, die in der Gemeinde nicht so laufen? Was ist so das, worauf ich meinen Fokus setze? Ja, das bringt dir, glaube ich, nicht so viele Sympathiepunkte, wenn du schlecht redest über andere. Hier heißt es, die älteren Brüder, die hassten ihn. Ja? Und dann mobben sie ihn. Und dann überlegen sie, ob sie ihn umbringen können. In der Bibel heißt es auch, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Gottes Ruf, egal was er mit dir vorhat, macht dich nicht zu etwas Besserem. Und welches Feedback du bekommst, ist vielleicht auch die Frage, wie du mit den Menschen umgehst. Grüßen dich die Leute gerne in ihrer Mitte oder sind die eher zurückhaltend? Kann auch manchmal mit dir zu tun haben. Ja, aber die anderen machen doch, aber die anderen sind doch, aber... Ja, bist du denn was Besseres? Bin ich was Besseres? Ich glaube, wir haben alle unsere Stärken und wir haben unsere Schwächen. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir alle von uns sagen könnten, also ich bin schon durchgeheiligt. Also, ne, wenn du sehen willst, wie christliches Leben geht, wie du eng mit Jesus gehst und immer alles richtig machst, schau auf mich, das wäre wunderschön, oder? So stellt man sich das manchmal vor. Aber wir sind alle Menschen, wir haben unsere Stärken, wir haben unsere Schwächen, wir werden versucht, wir werden herausgefordert und wir dürfen uns unserer Stärken bewusst sein. Ja, du darfst mir hinterher danken, wenn dich die Predigt angesprochen hat. Es ist schön, dass Gott mich vielleicht mit etwas begabt hat, aber ich habe noch nie dafür sorgen können, dass sich irgendein Mensch bekehrt hat. Dass irgendein Mensch gerettet wurde, dass sich im Herzen irgendetwas verändert hat, das hat immer Gott gemacht. Gott ist derjenige, der uns verändert. Gott ist derjenige, der unsere Herzen verändert, der etwas bewirkt in unserem Leben, was wirklich Bestand hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir sollten unsere Stärken kennen, unsere Begabung. Wir sollten die entdecken. Wir sollten neugierig sein. Gott, was hast du eigentlich vor? Was hast du in mich hineingelegt? Wie kann ich das einsetzen? Aber wir sollten auch unsere Schwächen akzeptieren und das nicht verdrängen und verstecken und verleugnen. Paulus schreibt einmal im Timotheusbrief, dass wir uns in der Gottseligkeit üben sollen. Er schreibt das Timotheus. Er sagt, Sport ist wenig Nütze. Oh, das sagt ein Physiotherapeut. Na? Ist aber tatsächlich so, wenn du mal ausrechnest, wie viele Stunden eine Woche hat. Und wenn du dann sagst, wie viele Stunden davon mache ich denn Sport, ist eigentlich eher die Frage, wie lebst du denn den Rest der Zeit? Bewegst du dich da auch oder sitzt du nur den ganzen Tag? Ne? Und bewegst dich kaum. Ja? Wie bringt man einen Mann dazu, Sit-Ups zu machen? Als kleiner Physiotherapeutenwitz, du klemmst die Fernbedienung zwischen seine Zehen. Jetzt gerade bei der WM sehr beliebt. Sit-Ups zur Fernbedienung dann. Ja? Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Natürlich ist die was Nütze, aber nicht so viel wie die Gottseligkeit. Und deswegen sollten wir uns um Gottseligkeit bemühen. Hier heißt es, niemand verachte deine Jugend. Er war erst 17 Jahre alt, der hat doch noch gar nicht so viel Erfahrung gehabt, ja, damals. Und hier heißt es an Timotheus auch, der war auch so jung. Niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Enthaltsamkeit. Und dann sagt er so am Schluss, vernachlässige die Gabe nicht, die du hast, die dir durch Handauflegung auch, durch Weissagen und Handauflegung der Ältesten verliehen wurde. Also ja, Gott hat etwas in dich hineingelegt, aber das musst du auch nutzen, das musst du auch einsetzen, das soll dein Anliegen sein. Gib da Acht auf dich, ja, so sehr Selbstbewusstsein, gesundes christliches Selbstbewusstsein, habe Acht auf dich selbst, heißt es dann, und auf die Lehre bleibe dabei. Und wenn du das tust, dann wirst du sowohl dich selbst als auch viele, die dich hören, retten. Das ist so dieser Zweiklang eigentlich. Es gibt die biblischen Wahrheiten, aber was nützen die, wenn wir es nicht auch praktisch im Leben umsetzen, wenn wir es nicht ergreifen, wenn wir da nicht Schritte gehen? Also wenn du so systematische Theologie liest, die bemühen sich da alle immer sehr, das zu ordnen nach theologischen Themen, ist super, nach Heiligung, der Heilige Geist, Lobpreis oder andere Themen, kann sehr schön aufgebaut sein, alles klasse aus der Bibel herausgezogen und gleichzeitig, wenn jemand da intellektuell sehr bewandert ist, kann er sehr große geistliche Defizite in seinem Leben haben, ja, im christlichen Charakter aufweisen, ja. Und das ist so dieser Punkt. Gott möchte, dass wir selbstbewusst sind, dass wir wissen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen. Aber dass wir aktiv werden. Es geht nicht so sehr ums Reden. Ne? Der Josef war immer so einer, der hat gern geredet. Du hast schon gehört. Da hat sich ja wieder einer was erlaubt. Ne? Also das geht ja nun gar nicht. Das wissen wir von der Bibel viel besser. Ja? Also ich weiß das. Ja? Oh, hast du das mitgekriegt? Ja, und dann hat er auch geredet, als Gott ihm was aufs Herz gelegt hat. Oh, ich habe da so einen Traum gehabt. Hast du mitgekriegt? Ja, da hat neulich wer eine Prophetie für mich gehabt. Mit Handauflegung. Die Ältesten haben für mich gebetet. Ja, zum Beispiel. Aber was passiert dann? Weniger reden, mehr handeln ist dann oft besser. Ja, Gott möchte nicht, dass es uns in den Ohren juckt, dass wir uns freuen, irgendwas gehört zu haben, sondern dass wir in der praktischen Umsetzung unterwegs sind. Im Buch Mose heißt es auch einmal im 4. Mose allerdings, dass Gott, wenn er etwas mitteilen möchte, dass er das vielleicht durch Träume macht, durch Prophetien und so weiter. Aber mit Mose sagt er, rede ich von Angesicht zu Angesicht. Schön, oder? Und dann fragst du dich, warum macht er denn das eigentlich? Weil Mose so eine herausragende Persönlichkeit ist, also da habe ich jetzt was Spezielles vor, da schreibe ich auch mal, lasse ich ein paar Bücher schreiben und die Menschen sollen das erfahren. Und deswegen, Mose, mit dir rede ich von Angesicht zu Angesicht, einfach weil ich mir das so vorgenommen habe. Nee, da steht so ein kleiner Beisatz im 4. Mose 12, weil er mein treuer Diener ist. Ich glaube, das ist das Schlüsselprinzip her, die Treue, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Es kommen ja manchmal Leute und sagen, ja, ich will Leiter sowieso werden. Oder zu mir kam einer, ich will Pastor werden. Gott hat mir es aufs Herz gelegt. Es hat meine Familie bestätigt. Ich soll Pastor werden. Ja, dann fang doch mal an. Menschen zu dienen. Bereit sein, sich korrigieren zu lassen. Das ist nämlich ein wichtiger Bereich im Leiterdienst, gell? Wenn wir andere korrigieren wollen, dass wir auch selbst bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Führen durch Vorbild, ja. Und all diese Dinge an dich heranzulassen und auf Menschen zuzugehen, bei ihnen zu sein und zu gucken, ob du vielleicht schon mal eine kleine Gruppe leiten kannst und die Leute dir nicht davonlaufen oder die auch gar nicht so gerne dich irgendwie in ihrer Mitte begrüßen. Fang doch mal an, etwas zu tun und du wirst sehen, ob Gott deinen Weg bestätigt, weil ich glaube, dass er im Gehen, im Handeln uns formt und etwas aus uns macht. Jemand sagte mal zu mir, ich will Lobpreisleiter werden. Und dann wieder dieses Schlüsselprinzip, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über, ja. Dann hörst du, okay, was ist denn die Vision dahinter? Ja, große Bühne.
Viele Instrumente, Musiker, großer Saal, da geht es um mich, ich stehe vorne und ich werde gesehen als Lobpreisleiter.
Tut mir leid, wenn ich so ein paar Klischees, also so ein paar spezielle Bereiche des Gemeindedienstes bediene. Bei Josef ging es ja jetzt nicht um Predigen oder Lobpreis oder andere Dinge. Er hat dann einen Verwaltungsdienst getan später. Er hat gedient, er hat gearbeitet, er hat handwerklich was gemacht, er hat organisiert und so weiter. Das waren ganz andere Dienste, die Gott gebraucht hat in seinem Leben, um etwas Großartiges zu bewirken, um auf lange Sicht etwas am Heilsplan zu verwirklichen, das auch uns dann betrifft, dass aus diesem Volk dann der Messias kam und für uns ans Kreuz gegangen ist. All das hatte er schon auf dem Herzen und hat das auch durch Josefs Leben hat er das bewirkt. Aber ich glaube, im Handeln, wenn du aktiv wirst, dann und auch nicht wegläufst aus schwierigen Dingen, sondern bereit bist zu dienen, dann formt dich Gott. Da kommen die Herausforderungen automatisch, da kommen die Reibungspunkte, da kommt Gegenwind. Wer etwas macht und wir haben unsere Schwächen, wir haben unsere Angriffspunkte, der wird auch angegriffen werden, ja, weil einfach du dastehst und was machst. Ich glaube, dass das ganz spannend ist, einfach mal zu sehen. Ich glaube, Gott legt jedem von uns etwas aufs Herz. Und ich habe schon in der Gemeinde oft erlebt, wenn er einen Dienst in der Gemeinde anfangen will, dann legt das mehreren aufs Herz und es ziehen alle gemeinsam an einem Strang. Das ist auch nicht ein Für und ein Wider, die einen sind gegen die anderen, sondern Gott hat einen Plan, der eine, ich sag mal, Harmonie einschließt, nämlich ein Miteinander. Ja. Und diesen Plan, den er hier so ein Stück weit Josef offenbart, das ist das, was dem Ego gut tut. Ne? Ich soll mal oben stehen, die anderen schauen zu mir auf. Aber das ist ja eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was dann wirklich passiert ist in Josefs Leben. Ne? Was hat er alles Großartiges gemacht? Er hat Träume gedeutet, er hat gezeigt, anderen Menschen gezeigt, was es heißt, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Er hat sogar dem Pharao erklärt, wie man eine Beziehung zu Gott aufbaut, also dem damals stärksten Mann, ne? Wäre genial, wenn du irgendwie jemandem, sagen wir mal wie Trump, dazu verhelfen könntest, wirklich eine Beziehung aufzubauen zu Jesus. Ja, wäre schon was Spannendes. Er wurde zu einem, der Millionen Menschen vor dem Hungertod gerettet hat. Millionen Menschen. Dadurch, dass er für die Hungersnot das Land vorbereitet hat, große Speicher gebaut hat und so weiter. Er baute auch ein Flüchtlingscamp, auch ganz top aktuelles Thema. Ne? Er hat sich um Flüchtlinge gekümmert, sein eigenes Volk, das Volk Israel. Und er hat damit auch Gottes Heilsplan letzten Endes gesichert. Er hat seine eigene Familie retten können vor dem Verhungern. Also seine Bestimmung war viel umfassender als das, was er im Traum sieht und war auch manchmal ganz anders, also mehr mit Arbeit verbunden. Und da ging es eigentlich viel weniger um Josef, da ging es eigentlich viel mehr um das, was Gott will. Aber wenn Gott sagen würde, du, ich habe da einen super Plan für dein Leben. Also ich habe Großartiges mit dir vor. Der einzige Nachteil ist, du wirst da nicht so viel, also du wirst nicht so im Mittelpunkt stehen. Das, irgendwie wird man gar nicht dich so deswegen preisen und dann alle fallen vor dir. Ist eigentlich so gar nicht das Zentrale. Ich weiß nicht, ob du dann losziehst und sagst, ja super, geniale Karriere habe ich wirklich vor, will ich losziehen, ne? Will ich machen. Ich glaube, weil Gott uns kennt, bringt er uns oft mit diesen kleinen Schmeicheleien auch zum Laufen. Aber wir sind Jünger, wir sind Lernende, wir sind unterwegs, wir sind in einem Heiligungsprozess, wir werden geschliffen, um Gottes Plan zu erfüllen. Da sind noch viele Herausforderungen, die dann auf uns warten. Und ich glaube, auch so eine Bühne ist eigentlich unwichtig für den Pastor. Ja, es ist schon ein Teil des Dienstes, aber das Eigentliche, was da passiert, ist ja nicht, dass man da vorne steht und alle hören zu, sondern das Eigentliche ist dann das Ringen um die Menschen, das Leiten, das Organisieren, Streitigkeiten schlichten, ja, Menschen auf den Weg zu bringen, zu helfen, dass sie ihren Weg auch finden, dass sie auf den richtigen Kurs kommen. Einfach diese Ausrichtung hin auf Gott. Und das ist das Eigentliche. Wie gehen wir denn jetzt mit unserem Ego um, mit unserem Stolz? Ich glaube, manchmal ist es einfach diese Unsicherheit. Ja? Nicht zu wissen, gehöre ich dazu, bin ich Teil des Ganzen? Und ich glaube, dass wir uns immer mit dem auseinandersetzen will, wenn Gott uns wieder etwas Neues anvertrauen will. Ein Freund fragte mich einst, du, ich soll eine Jugendgruppe leiten, wie mache ich das denn? Wie mache ich denen klar, dass ich jetzt der Leiter bin? Das habe ich gesagt, du, das ist ganz einfach, das brauchst du nicht. Du leitest einfach, indem du dienst, indem du dafür sorgst, dass die Rahmenbedingungen so einer Jugendgruppe gewahrt werden, ja, und du machst die Arbeit eines Jugendleiters und die werden dich automatisch auch als Leiter sehen und so war es auch. Ne? Und dann bleib dran, auch als Jugendleiter oder egal, was du Neues an Herausforderungen annimmst, es kommen Schwierigkeiten, es ist immer wieder nötig, Kurskorrekturen vorzunehmen und es ist auch, wird auch Gegenwind geben, Ablehnung finden. Dienst findet eben nicht nur an den Sonnenscheintagen statt, sondern auch, wenn es regnet. Ja? Jemand sagt mal, das Leben ist ja auch nicht, geht nicht darum, Stürmen auszuweichen, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Ja? Finde ich auch sehr schön. Beständig zu sein, die Lehre im eigenen Leben anzuwenden und nicht auf die anderen zu schauen. Das ist auch so eine schwierige Lektion manchmal. Aber Vater, siehst du nicht, was die anderen alle falsch machen? Mag sein. Aber vom Reden allein wird kein Ziel erreicht. Wir wollen Schritte gehen. Geh los, um zu dienen. Ich möchte dich da ermutigen. Nichts wird dich zurückhalten können bei der Berufung, die Gott für dein Leben hat. Mobbing nicht. Wenn sie dich in eine Zisterne werfen, also wenn sie dich begraben, selbst wenn sie dich begraben, wie kann ein Samenkorn begraben werden? Wenn Erde drüber kommt, das sprost auf. Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt. Das wird zur Entfaltung kommen. Vertraue ihm. Ja. Gott hat was in dein Herz gelegt. Wo du ihm Raum gibst, wird es aufsprossen, wird stärker werden, trotz und vielleicht gerade bei Widerständen. Und egal, welche Herausforderungen kommen, such nicht den Applaus. Wenn wir da immer so abhängig davon sind, ich habe ganz oft früher gefragt, ja, und wie fandst du meine Predigt? So, meine Frau natürlich, die kann da ein Liedchen von singen. Wenn man den Applaus sucht, dann ist man auch irgendwie empfänglich für Ablehnung, für Kritik und ist dann irgendwie, man hat nicht so diese Basis, als wenn man weiß, nee, ich mache das, wozu Gott mich berufen hat, ich stelle mich dahin, wo ich bin, ich mache aus dem, was ich gerade habe und was ich gerade kann, das Beste und versuche, meinem Gott zu dienen. Das heißt, wenn man dir Zitronen gibt, ne, dann mach Limonade draus oder Limoncello, ist ja auch ganz lecker. Ich möchte einfach noch mit euch beten, ja, und einfach euch Mut machen, zu entdecken, was hat Gott vor mit dir. Und da, wo du bist, das muss kein Predigtdienst sein, das muss auch nicht Lobpreisleitung oder irgendwas sein, sondern in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, Gott zu dienen mit deinen Gaben und mit deinen Talenten, dass du das entdeckst und dass du da treu bist, dass du da die Stärke und die Kraft hast, den Halt einfach hast von seitens Gottes her. Wir nehmen uns einen Moment Zeit fürs Gebet. Jesus, ich möchte dir danken, dass du ja kein kleiner Gott bist und auch nicht die Augen verschließt, nicht den Überblick verloren hast, sondern genau weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, womit jeder Einzelne zu kämpfen hat, was uns zu schaffen macht, wo wir uns bewusst sind, welche Stärken wir haben, wo wir uns bewusst sind, welche Schwächen wir haben, aber auch da, wo wir uns dessen nicht so bewusst sind, wo wir Fragen haben, wie geht's weiter? Du hast einen Plan, Herr, und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns einfach einen Halt gibst in diesem Bewusstsein, dass wir wissen, wir sind von dir gehalten, du gehst mit uns, du bahnst uns einen Weg, dass du denjenigen unter uns Trost gibst, die es gerade brauchen, neue Kraft gibst, die niedergedrückt sind. Herr, wir werden oft niedergedrückt, aber mit dir werden wir uns immer wieder aufrichten. Bei dir ist Kraft, bei dir ist Stärke, bei dir ist die Liebe, die wir brauchen. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns Rückenwind gibst. Und wenn jemand noch nie dein Reden vernommen hat, wenn jemand noch nie entdeckt hat, dass du eigentlich auch ihn meinst, dass du etwas Großartiges vorhast, dass du ihn da ermutigst und ihm die Augen für deine Liebe öffnest. Ich bete auch, dass du uns Demut schenkst, dass wir anerkennen, wie wir wirklich vor dir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken. Und dass es uns nicht zu etwas Besserem macht, wenn du mit uns vorangehst, sondern dass du derjenige bist, auf den wir schauen sollen. Herr, Josef hatte mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen, mit Stolz, mit Verlust, mit Erfolg, mit Versuchung, mit Herausforderungen, mit Niederlagen, mit Vergebungsbereitschaft, aber auch mit seinen Begabungen. All das waren so Meilensteine oder Tests auf seinem Weg, wo du ihn geschliffen hast. Und auch wir werden nicht bewahrt werden vor solchen Dingen. Hilf uns, dass wir bereitwillig dir dienen und treu bleiben in all den Bewährungsproben, die kommen mögen. Dass sich deine Vision erfüllt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Es war schön, bei euch zu sein. Vielleicht komme ich mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich nochmal eingeladen werde. Gell? Ego streicheln. Oh ja, ich werde nochmal eingeladen. Nee, ist schön. Ich wünsche euch wirklich gottesreichen Segen. Und es ist so spannend zu entdecken, wie man mit seinen Gaben, mit seinen Stärken auch etwas Gutes bewirken kann. Ich mache euch da viel Mut. Ich bin gespannt, ob vielleicht das ein oder andere dann mal auch als Zeugnis hier von der Kanzel kommt und erzählt wird, hey, Gott hat da was vorgehabt mit mir. Und es ist einfach spannend, das mitzuerleben, oder? Amen.